Er hat uns vom König erzählt und uns berichtet. Und es war im Altertum so, jeder König hatte in der Regel einen Herold. Und wenn dieser Herold kam, dann wurde Posaune geblasen. Und dann hat sich, oder Trompete, und dann hat sich das Volk gesammelt, um zu hören, was der König seinem Volk zu sagen hatte. Von seiner Posaune möchte ich heute Morgen etwas lesen und uns etwas aufzeigen von der Heiligen Schrift her. Ich lese uns 1. Korinther 14, Vers 8. Das ist das große Kapitel, wo die Anwendungen der Geistesgaben beschrieben werden. Aber hier macht dann Paulus plötzlich etwas. Er erklärt, was es so auf sich hat, wenn man nicht versteht, was geredet wurde. Also der Textzusammenhang geht eindeutig auf die Verständlichkeit ein, hier zum Beispiel des Zungenredens. Aber ich möchte es mal herausgreifen als Einzelaussage, einfach als Grundsatz. Da sagt Paulus in 1. Korinther 14, Vers 8. Ebenso auch, wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampfe rüsten? Das ist ein Grundsatz, ein Prinzip im Reiche Gottes. In der Regel, und das werden wir gleich sehen, hat es mit dieser Posaune etwas auf sich. Paulus, der ja ein Pharisäer war, der im Alten Testament vollständig zu Hause war, er benutzt hier ein Bild. Und ich denke, dass er an 4. Mose 10 gedacht hat, das wir uns gleich miteinander ansehen. Das heißt, er geht hier hin und umschreibt seine Aussage mit einem Bild, mit diesem Bild der Posaune, die zum Kampfe ruft. Unabhängig davon, denke ich, ist es wichtig, wo schreibt er es? Er schreibt es im Korintherbrief. Und Korinth, das war eine Hafenstadt, die muss man vergleichen vielleicht mit uns, mit Hamburg. Also es war eine Hafenstadt, die im Altertum eine riesige Rolle gespielt hat. Sie war geprägt von Unmoral ohne Ende. Es gab sogar Sünden, die wurden noch Korinth benannt, Korinthoiazoma und solche Dinge, wo man einfach sogar Titel hier gefunden hat für Unmoral. Es war eine Stadt, die aber nicht nur unmoralisch war von ihrer Hafenfunktion her, sondern sie war gleichzeitig auch von einem ungeheuer krassen sozialen Gegensatz geprägt. Also Arm und Reich standen sich sehr krass gegenüber. Und sie hatte unter anderem Kultprostitution, das heißt die Unmoral und die Verderbnis war auf allen Ebenen. Was im ganzen Griechentum da war, es war massiver Okkultismus da. Also Dämonendienst, da geht er ja dann auf Korinther 10 drauf ein. Und es war ohne Ende da Sport und Musik. Es gab die Isthmus und Spiele. Der Isthmus ist so eine Landenge. Und nachdem ich das benannt, es gab Spiele, die waren ähnlich wie Olympia. Und zwar, die haben sich in der Regel, hat das begonnen am Tempel des Poseidon, also auch wieder Okkultismus und Götzendienst. Und es war eine Veranstaltung, da waren sportliche Wettkämpfe plus Musik ohne Ende. Das heißt, wenn man das anguckt, muss man sagen, das Jahr 2004 ist genau das, was sich abspielt. Du hast alles. Alles, was bei uns so die Leute bewegt, hat die Leute damals bewegt. Es ist hochinteressant, mittendrin in einer verderbten Gesellschaft, mittendrin ihre Gesellschaft, die vollständig beschäftigt ist mit Sexualität, mit Sport, mit Musik, mit Okkultismus, mit Wohlergehen, die sich die ganze Zeit um das dreht, was wir hier sehen, wenn wir rausgucken aus dem Versammlungssaal, das, was diese Welt umtreibt. Mittendrin, sagt Paulus, wenn die Posaune keinen klaren Ton gibt, richtet sich niemand zum Kampf. Also er meint hier jetzt nicht nur diese Geistesgabe, sondern sagt einen Grundsatz. Und ich denke, in so einer Zeit, wie wir drin sind, die genau dem korinthischen Vorbild entspricht, ist es ungeheuer wichtig, dass die Posaune einen klaren Ton gibt. Ich möchte nur sagen, was das bedeutet. In 4. Mose 10, und ich möchte jetzt heute Morgen nicht drauf eingehen, auf den Unterschied zwischen Posaune, Trompete und Schofarhorn. Das sind drei verschiedene Instrumente, drei verschiedene Möglichkeiten. Das möge heute Morgen mal kein Thema sein, sondern lediglich auf die Funktion. Ich lese uns 4. Mose 10, die ersten 10 Verse. Und der Herr redete zu Mose und sprach, mache dir zwei silberne Trompeten in getriebener Arbeit, sollst du sie machen. Und so sollen dir dazu dienen, die Gemeinde zusammenzurufen und die Heerlager aufbrechen zu lassen. Denn wenn man in beide stößt, soll sich die ganze Gemeinde vor dem Eingang der Stiftshütte zu dir versammeln. Wenn man nur in eine stößt, so sollen sich die Fürsten, die Häupter der Tausende Israels zu dir versammeln. Wenn ihr aber Lärm blast, so sollen die Lager aufbrechen, die gegen Osten lagern. Das beschreibt er jetzt, dann Vers 7. Wenn aber die Gemeinde versammelt werden soll, sollt ihr in die Trompete stoßen und nicht Lärm blasen. Und dieses Blasen mit den Trompeten sollen die Söhne Aarons, die Priester, übernehmen. Und das soll euch eine ewige Satzung sein für eure künftigen Geschlechter. Wenn ihr in die Schlacht zieht, in eurem Land gegen euren Feind, der euch bedrängt, so sollt ihr Lärm blasen mit den Trompeten, damit an euch gedacht wird vor dem Herrn, eurem Gott, und ihr vor euren Feinden errettet werdet. Aber an euren Freudentagen, es sei an euren Festen oder an euren Neumonden, sollt ihr in die Trompeten stoßen, bei euren Brandopfer, euren Friedensopfern, damit an euch gedacht wird vor eurem Gott. Ich, der Herr, bin euer Gott. Man sieht hier etwas, und ich denke, dass Paulus das gemeint hat. Hier ist nämlich die Passage in Vers 9, wo er sagt, wenn der Angriff kommt des Feindes. Ich möchte jetzt nochmals betonen, in der Endzeit, je weiter die fortschreitet, werden diese Angriffe auf die Gemeinde Jesu Christi stärker. Das heißt, es wird extremer. Alle diese Dinge gehen uns näher ran, die greifen uns an. Wir können uns nicht entziehen, indem wir uns vollständig absondern. Dann müssen wir raus aus der Welt. Aber wir sind in der Welt, nicht von der Welt. Das heißt, wir müssen ja leben in dieser Welt. Und Paulus sagt hier, wenn dann der Angriff läuft, wenn die Schlacht tobt, dann ist es wichtig, die Posaune zu blasen oder die Trompete. Einfach das Instrument, um letztendlich gerettet zu werden. Und die Posaune hat hier vielfältigste Aufgaben. Was auffällt, es ist eine silberne Posaune. Wenn wir jetzt kurz einen Ausflug machen in die Symbolik der Schrift, und zwar in die Stoff- und Materialsymbolik, dann sehen wir im Psalm 12, Vers 7, was die Bibel hier sagt. Sie sagt, die Worte des Herrn sind reine Worte, also das Wort Gottes, sind reine Worte. In irdenen Tiegeln geschmolzenes Silber. Das heißt, im irdenen Gefäß, das heißt, es ist menschlich, irdisch fassbar. Wir haben die Bibel gedruckt auf normalem Papier mit normaler Druckerschwärze. Das ist der irdene Tiegel. Es hat einen Umschlag, der mag gut oder schlecht sein, da können wir drüber streiten. Aber diese Ausgabe, die sind zuerst einmal menschlich hergestellt. Das heißt, es ist ein irdener Tiegel. Jetzt sagt er, aber es ist geschmolzenes Silber. Es ist siebenmal geläutert. Das heißt, der Inhalt, sieben ist die Zahl Gottes. Der Inhalt ist, so wie die Bibel von sich selber bezeugt, von Gott inspiriert. Das heißt, die Druckerschwärze und das Papier ist normal. Aber was drin steht, der Inhalt der Bibel, das Geschriebene, ist vom Heiligen Geist inspiriert. Das ist dieses geschmolzene Silber, das siebenmal von Gott geläutert, und er verspricht in Vers 8, du wirst sie, nämlich diese Worte, bewahren, wirst sie behüten vor diesem Geschlecht ewiglich. Das heißt, Gott wird über sein Wort wachen, dass es erhalten bleibt. Und hier haben wir jetzt einfach dieses Bild, das uns in 4. Mose begegnet. Es sind silberne Trompeten. Silber steht in der Symbolsprache der Heiligen Schrift für das Wort Gottes. Das ist auch der Grund, warum in der Stiftshütte, wenn es nach außen ging, hier wieder das Silber sichtbar war, plus das Weiße. Damit war nämlich die Verkündigung gemeint, dass Gott Reinheit fordert. Das heißt, wir haben hier in der Bildersprache, wenn es um Silber geht, immer das Wort Gottes. Symbolisch. Wenn hier silberne Trompeten sind, dann haben wir letztendlich das Wort Gottes, das verkündigt wird. Und wir haben hier jetzt etwas, er sagt, wenn die Posaune geblasen wäre, dann tut die Gemeinde manche Dinge. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir zuerst einmal in der Symbolik sehen, was will Gott überhaupt, um dann zu gucken, wo Paulus persönlich, das möge der zweite Teil sein, eine sehr deutliche Botschaft, das heißt ein sehr deutlicher Ton abgibt. Das heißt, das Wort Gottes selber an und für sich ist das, was verkündigt wird. Wenn die Posaune geblasen wird, symbolisch gesehen, dann wird Wort Gottes verkündigt. Und hier haben wir etwas, und zwar, wir sehen hier einfach bestimmte Dinge, die passieren. Zum Beispiel, die Gemeinde wird versammelt, wenn die Posaune geblasen wird. Wo klare Wortverkündigung ist, wo aber Menschen das heilige Wort Gottes in der stillen Zeit lesen, da passiert das Gleiche, wirkt der Heilige Geist genauso, dann passiert etwas, dann werden sie in die Versammlung der Heiligen getrieben. Wo da Klarheit ist, dann wird man versammelt. Das Nächste, wenn Gott Aufbruch will, wenn man neue Schritte tun muss, wenn man Gott dienen soll, wenn es um Rettung, wenn es aber auch um Hilfe geht, wenn es um den Kampf geht, dann wird die Posaune geblasen. Ich darf nur daran erinnern, als Jericho eingenommen wurde in Josua 6, dann sind sie um die Stadt gelaufen, haben geblasen und die Stadt fiel zusammen. Hier zeigt sich einfach Wirkungen des Wortes Gottes. Sobald die Posaune richtig geblasen wird, tut die Gemeinde bestimmte Dinge und es entsteht letztendlich die Hilfe Gottes und es entsteht Sieg. Wenn mit der richtigen Herzensstellung das Richtige geposaunt wurde oder hier getrompetet wurde, dann ist letztendlich geistlich etwas passiert. Und ich denke, darauf kommt es uns ja auch an, dass was passiert. Wisst ihr, der Unterschied zwischen Religion, obwohl dort auch was passiert, aber das Falsche, aber der Unterschied auch zwischen totem geistlichen Dafürhalten und wirklich lebendigem Evangelium ist, dass wirklich das, was die Bibel sagt, geschieht. Nämlich in meinem Herzen. Und dazu war hier diese Posaune. Und wenn hier die Posaune sauber geblasen wurde, dann wusste das Volk Israel, ich muss aufbrechen. Wenn sie sauber geblasen wurde, dann wusste das Volk Gottes, ich muss mich versammeln. Wenn sie sauber geblasen wurde, dann wusste das Volk, jetzt greift Gott ein, jetzt kommt die Hilfe, jetzt kommt der Sieg. Und das ist das, wo der Paulus, wenn ich es richtig verstehe, auch darauf hinzieht. Er sagt, wenn man hier mystisch vorgeht, wie die Korinther, und die Posaune keinen klaren Ton gibt, wenn man nicht klar die Botschaft vom Wort her weitergibt, wenn es nicht klar kommt, dann weiß die Gemeinde nicht, was sie tun soll. Wir werden nachher sehen, der Paulus sagt dir sehr deutlich, was sie tun soll. Es gibt eine Stelle, die hat mich erschüttert. Die habe ich in der stillen Zeit gelesen. Jesaja 1, 22. Und das ist in der Endzeit passiert. Das ist in den letzten Jahren verstärkt passiert. Dieses Silber, dieses Wort Gottes, das so kostbar ist, von dem heißt es, dein Silber ist zu Schlacken geworden. Und dein edler Wein ist mit Wasser verfälscht. Wir haben zwei Dinge, die über die Jahre passiert sind. Das Wort Gottes, nicht nur die Verkündigung, sondern auch das geschriebene Wort wurde teilweise katastrophal verfälscht. Früher waren wir gewohnt, dass es die Zeuge Jehovas tun. Heute hast du auch evangelikale Verlage, die absolute Verführungsstelle in die Bibel drin lassen. Entweder wissen sie es nicht besser oder sie machen es mit Absicht. Auf jeden Fall, das Wort Gottes wird systematisch verfälscht. Sowohl in geschriebener Form als auch in verkündigter Form. Und die Wirkung davon ist, dass der edle Wein, die Wirkung des Heiligen Geistes, mit Wasser, das ist menschlich, vermischt wird. Dann kannst du nicht mehr die Wirkungen des Heiligen Geistes, sondern hast einen Mischmasch. Dann kommt die menschliche Linie. Und die Dinge sind ungeheuer gefährlich. Unser Kampf geht heute eigentlich um das Silber, um das Wort Gottes, um die silberne Trompete, um diese klare Linie, um diese klare Botschaft. Wenn wir uns das nochmals ansehen, einfach nochmals zuerst in der Symbolik, bevor wir dann in die direkte Bibelstelle reingehen bei Paulus, in 2. Könige 11, Vers 14. Hier haben wir so Wirkungen, wenn hier geblasen wird, was dann passiert. Und das ist eigentlich interessant. Hier war Verrat. Hier war letztendlich die böse Königin Athalia. Und in dem Moment, wie der richtige König, und der richtige König ist der König der Juden, das was wir gehört haben, der richtige König der Heiligen ist der Herr Jesus. Wenn der Herr Jesus wieder Herr und König wird, und das ist hier passiert, bildlich, hier wurde der richtige König wieder eingesetzt, da heißt es dann, die Böse, und sie schaute und siehe, da stand der König auf dem Podium, wie es Sitte war, und die Obersten und Trompeter bei dem König. Und das ganze Volk des Landes war fröhlich und stieß in die Trompeten. Sobald durch die Verkündigung und sobald durch das Wort Gottes, der Herr Jesus, sein richtiger, ich sag mal, Platz einnimmt, dann ist das geschehen, was Gott wollte. Und dann kommt auch der Verrat und dann kommt auch die Strafe über diese böse Königin. Das heißt, wenn richtig die Posaune erschallt, dann nimmt auch der König der richtige Platz ein. Das ist ein Ziel. Dass der Herr Jesus der richtige Platz in unseren Herzen einnimmt. Das ist ein Ziel dieser Posaunen, dieser Verkündigung. Das nächste, wo man sieht, was hier damit bewirkt werden wollte, 1. Chronika 15, Vers 24. Aber Sebania und Josaphat, Netanel, Amasia, Zacharia, Benaja und Eliezer, die Priester, bliesen mit Posaunen oder Trompeten vor der Lade Gottes, während Obed-Edom und Jechia Torhüter bei der Lade waren. Das ist zwar der Punkt, als die Herrlichkeit kommt. Das heißt, wenn die Posaune richtig geblasen wird, dann kommt auch die Herrlichkeit zurück. Dann kommt die Stiftshütte zurück. Dann kommt der Herr Jesus ins Zentrum zurück. Dann kommt sein Blut zurück und dann ist wieder die Herrlichkeit Gottes da. Man sieht, es hängt alles zusammen mit dem Blasen der Posaunen. Hier im Alten Testament natürlich nur vorgeschattet, nur bildlich. Und was interessant war, wer hat die Posaune geblasen? Die Leviten, die Priester, die gesinnt waren, die hier letztendlich auch eine Rolle gespielt haben. Und ich denke, spielt für uns auch eine große Rolle. Die priesterlich gesinnten Gläubiger, wenn die das Wort Gottes in der richtigen Weise nehmen, das Geschriebene, der richtige Weise weitergeben, wenn wir die richtige Botschaft haben, wenn wir das Richtige weitergeben, wenn wir die Posaune erschallen lassen, dann ist der König König. Dann ist die Herrlichkeit Gottes da. Dann bricht die Gemeinde auf. Dann letztendlich geschieht auch der Sieg. Und das ist das, was Gott will. Er will eine Verkündigung und er will einen Umgang mit dem Wort Gottes, das letztendlich selbe passiert wie bei den Posaunen, dass die Gemeinde aufbricht und dass die Herrlichkeit Gottes zurückkommt. Die Herrlichkeit Gottes ist verschwunden aus den Gemeinden, weil die Posaune einen falschen Ton gab. Das war das Problem über die Jahre. Und hier haben wir etwas, wo Paulus sagt, sie muss einen deutlichen Ton geben. 2. Chroniker 5, Vers 13. Da war es wie, wenn die, welche die Trompeten bliesen und sangen, nur eine Stimme hören ließen, um den Herrn zu loben und ihm zu danken. Und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten, Zimbeln, ja mit Musikinstrumenten, mit dem Lob des Herrn, dass er freundlich ist und seine Gnade ewig währt, da wurde das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt, sodass die Priester wegen der Wolke nicht hinzutreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Wenn die Gemeinde mit einer Stimme dasselbe verkündet, nämlich das, was hier im Wort Gottes geschrieben steht, wenn man diesen Posaunenschall des Wortes Gottes aufnimmt und weitergibt, dann kommt die Herrlichkeit zurück. Sieh Israel, ist keine Frage. 2. Chroniker 13, 14, als letztes Beispiel für diese symbolische Dinge. Da ist Israel mit im Kampf, in dem Fall Juda. Als ich nun Juda umwandte, siehe, da war Kampf vorn und hinten. Das ist doch unsere Situation. Wir haben Kampf vorne, wir haben Kampf hinten. Wo du hingehst, kracht's. Ist Aufrechtung, ist Not, bricht alles zusammen. Da schrien sie zum Herrn und die Priester bliesen in die Posaune. In dem Moment gehen die Menschen hin, vertrauen wirklich von ganzem Herz auf Gott, beginnen das Herz zum Herrn zu erheben und die Posaune zu blasen. Das heißt, die biblische Linie aufzunehmen und sie zu verkündigen. Und jetzt heißt es, und die Männer Judas erhoben ein Feldgeschrei. Und das war eine Reaktion. Ein Feldgeschrei erhebt man nur, wenn man angriff und wenn man der Überzeugung war, dass man gewinnt. So war das im Altertum. Sonst wurde nie ein Feldgeschrei erhoben. Und hier siehst du dann plötzlich, in dem Moment stehen sie auf. Sie glauben das von ganzem Herzen. Sie verkündigen das von ganzem Herzen. Und dann schlägt Gott den Jerobeam, von dem wir heute schon gehört haben. Dann schlägt Gott Jerobeam und ganz Israel und Abia und Juda. Und ganz Israel vor Abia und Juda. Das heißt, Juda gewinnt dann gegen die ungeistliche Linie. Und das ist ein Problem. Jetzt sagt Paulus, aber wenn ihr als Gemeinde einen unklaren Ton gebt, wenn man sich in der Mystik aufhält, wenn keine klare Posaune erschallt, wenn keine klare Verkündigung geschieht, dann rüstet sich niemand zum Kampf. Dann passiert in der Versammlung gar nichts. Dann wird der Herr Jesus nicht Herr der Herzen. Dann ist nicht die Herrlichkeit Gottes da. Dann bricht die Gemeinde nicht auf. Dann ist kein Sieg da gegen die Feinde, sondern dann plätschert alles so dahin. Dann hat man eine fromme Gruppe. Dann hat man sowas wie eine Kirche. Dann hat man sowas wie eine Stunde. Und man ist da, aber es passiert nichts. Wenn die Posaune aber erschallt, das haben wir jetzt gesehen im Alten Testament, sobald die Posaune geblasen wurde, ist es passiert. Es hat zusammengehört, untrennbar. Wenn man jetzt uns Paulus zuwendet und er sagt, die Posaune muss einen klaren Ton geben, schreibt er im Korintherbrief, eine Gemeinde, die in gleicher Situation war wie wir, vom Umfeld her, nicht von der Struktur, das ist immer anders zum Glück, aber vom Umfeld her, dann müssen wir einfach einmal ganz kindlich, und das möchte ich heute Morgen tun, einfach der Korintherbrief, der erste, einmal durchgehen, vom ersten bis zum letzten Kapitel, und nur gucken, was gibt er denn für Töne? Redet der Paulus jetzt hier so, dass man sagen kann, das ist Auslegung hier, das ist Auslegung da, oder was setzt er für Pflöcke? Was will er denn, dass, das von der Sache her klar ist. Wenn wir in den Korintherbrief reingehen, in 1. Korinther 1 und ab Vers 4, da kommt ein großer Pflock. Er redet hier über Dank und sagt, ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist, dass ihr in allem reich gemacht worden seid, in allem Wort und in aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis von Christus in euch befestigt worden ist, jetzt kommt was Hochinteressantes, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe. Sagt er aber dann in Vers 8, aber das sagt noch nichts darüber aus, ob ihr stabil seid geistlich. Das ist eine zweite Ebene. Aber er sagt hier ganz klar, und das ist eines seiner klaren Zeugnisse, hier in diesem Brief, und hier erschallt die Posaune mit einer ganz klaren Botschaft, er sagt praktisch, die Gnade Gottes ist genügend da, um jeden von euch Gläubiger absolut reich zu machen, ich sage mal Einschub, um jeden Sünder zu retten, auch hier drinnen, aber um jeden Gläubigen dann auch reich zu machen mit dem Reichtum Jesu Christi und dass er keinerlei Mangel an irgendeiner Begabung oder Gnadegabe hat, um Gott zu dienen. Das heißt, um Gott in der Fülle des Heiligen Geistes, in der Fülle, der echten Fülle, nicht der falschen Fülle, wie sie in den pfingst- und charismatischen Kreisen manchmal angeboten wird, sondern in der echten Fülle Jesu Christi zu dienen. Das ist alles da. Ich brauche keinen Alpha-Kurs. Ich brauche keine Jüngerschaftsschulung. Wisst ihr, was ich raus will? Ich brauche kein Management dieser Welt. Das ist die Posaune, die heute falsch schallt. Ich brauche nicht die Tricks der Wirtschaft. Die hängen mir, Entschuldigung, das muss ich so deutlich sagen, nach fast 40 Jahren Berufserfahrung auf einer Bank, die hängen mir mittelschwer zum Hals raus. Entschuldigung, wie ich es so darauf sage. Wisst ihr, warum? Das sind die Mittel dieser Welt. Wisst ihr, was die Mittel dieser Welt immer haben? Das muss uns klar sein. Der Herr dieser Welt ist der Teufel. Und die Mittel dieser Welt sind immer vom Teufel, vom Lügner geprägt. Und ich habe festgestellt, dass alle diese Methoden, selbst bei gut gemeintem Ansatz, immer etwas in sich tragen, nämlich die Lüge. Es hat immer den Aspekt der Manipulation, den anderen, ohne dass er es merkt, so weit zu kriegen, dass er das tut, was ich will, wenn ich mir das abkauft, was ich ihm gern verkaufen würde. Und das ist Management. Und das ganze Zeugs, das heute durch die Gemeinde geht, basiert auf solchen Grundsätzen. Da können die Leute 100-mal sagen, das ist doch gut gemeint, wir wollen doch die Leute erreichen. Aber es ist der Geist dieser Welt, es ist letztendlich die andere Seite und es ist der Lügner von Anfang an. Paulus sagt, die Gnade Gottes ist da. Es ist letztendlich alles da, was du brauchst für an Gnade und an Gaben. Ist alles da. In Christus. Ist nur ein Problem zwischen dir und dem Herr Jesus, das funktioniert, aber ist alles da. Klare Posaunetour. Die Fülle ist da. Vers 10. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keinerlei Spaltung unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Meinung. Er zeigt hier, Philipper 3, 15 ist dann das große hohe Lied, wie man gesinnt sein soll. Er sagt einfach, lasst uns aufstehen und wie ein Mann kämpfe für das Evangelium. Lasst uns gleichgesinnt sein, lasst uns dem Schalter Posaune folgen. Wisst ihr, wenn in Israel, in dem 4. Mose 10, die Posaune geblasen wurde, das hat Kaiser, die Philister stehen vor der Tür, der Angriff kommt, dann war es klar, dann ist die Gemeinde Israel, wie ein Mann, die Kämpfer, sind in die Schlachtreihe eingedreht und haben gekämpft. Was wäre wohl passiert, wenn die Hälfte gesagt hat, ich lege das anders aus, wäre als hintere Ende des Lagers gegangen, wo gar kein Krieg ist. Und so kommt mir die Gemeinde manchmal vor. Es kommt eine falsche Posaune und die Gemeinde beginnt plötzlich in einer Ecke, wo gar kein Krieg ist, zu kämpfen. Und da kommt Spiegelfechterei, da kommen Scheingefechte, die Leute werden müde, ohne dass sie etwas bewirken. Sondern es war immer das Gleiche. Wenn die Posaune erschallt ist, dann ist die Gemeinde wie ein Mann, ist an die Front gegangen und hat gekämpft. Und das ist das, was hier steht. Sie sagt doch hier praktisch, hier sagt der Paulus, ihr habt alles. So, und jetzt reißt euch praktisch zusammen, nicht im Sinne, dass er es erzwingt, mit eigener Heiligung, sondern reißt euch zusammen und konzentriert euch und geht in den Kampf. Das ist das, was Paulus will. Er sagt, geht vorwärts. Und ich sage mal eins, es gibt eine unzählige, die hat man als fromm verkauft,
unzählige Eigenschaft, die leider nicht fromm ist, sondern die teuflisch ist. Und das ist diese Passivität, wo man sich einfach gehen lässt. Wo man im Selbstmitleid badet und sich nur noch um sich selber dreht. Das ist ein typisches Instrument des Teufels, um mich von dem abzuhalten. Paulus sagt, dass ihr gleichgesinnt seid, mit der gleichen Gesinnung, mit der gleichen Überzeugung, der gleiche Kampfgeist entwickelt, vorwärts geht. Jeder natürlich in seiner Berufung, ist alles da. Aber ihr merkt was, Paulus führt hier diese Gemeinde, die ja sehr fleischlich war, systematisch vom Menschlichen weg und führt sie systematisch hin zum Göttlichen. Vers 17 macht das Nächste. Den Christus habe ich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Und zwar nicht in Redeweisheit, da steht wörtlich Wortweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Und zwar hier meint er praktisch nicht mit Rhetorik. Wiederum nicht praktisch in dieser kunstvollen Rede des Altertums, die man lernen konnte. Wisst ihr, ich kann euch heute ganz genau sagen, wie man Exegese macht. Ich könnte euch erklären, wie man mit diesen drei Schritten systematisch predigt. Das will ich überhaupt nicht. Ich sage es einmal so, wem Gott nicht die Gabe gibt zu predigen, der soll still sein. Ihr versteht? Ich will das niemand beibringen. Das ist ein Riesenproblem. Zu mir kamen schon Brüder und sagen, ich möchte es, soll man es nicht beibringen. Dann muss ich sagen, nein, ich will das gerade nicht beibringen. Wenn Gott es jemand nicht beibringt, dann soll er still sein. Entweder bin ich von Gott gesandt oder ich bin von Menschen gezüchtet. Entschuldigung, darfst du mal so böse sagen. Paulus führt die Leute aus dieser menschlichen Linie raus und stellt sie ins Licht Gottes. Er sagt, es ist alles da. Persönliche Begabung, Gnadengaben, es ist alles da, auch Gnade, um Sieg zu haben in der Erfechtung, in allem. Und es mangelt letztendlich an eurer Gesinnung, steht auf. Und die Gaben sind da, vor Gott die Berufung ist da und letztendlich nicht mit den Mitteln dieser Welt, sondern praktisch. Das Kreuz würde entkräftet werden, wenn ihr das tun würdet. Sondern, er geht jetzt weiter, Vers 18, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, uns aber, die gerettet werden, ist eine Gotteskraft. Er sagt, das Wort selber hat in sich diese Kraft, wenn sie richtigerweise erschallt, das heißt, wenn die Posaune erschallt, dass die Sünder gerettet werden. Der Intellekt, das Spitzfindige, das Grüblerische, Menschliche, das gehört zur Torheit dieser Welt. Da kommt keiner zum Glauben. Ein Mensch kommt da nicht zum Glauben, wenn ich ihm erkläre, dass die Evolution ein Irrtum ist. Ein Mensch kommt da nicht zum Glauben, wenn ich ihm bestimmte Dinge erkläre, sondern ein Mensch kommt zum Glauben, laut Bibel, sieht man eindeutig, sobald es durchs Herz geht. Und das ist der entscheidende Punkt. Sobald nämlich jemand diese Botschaft des Paulus annimmt und das Echte anzieht und das Richtige tut, dann geht's durchs Herz. Das ist der Unterschied. Es gibt jetzt Brüder, die würden mich jetzt wieder schimpfen und sagen, du bist ein verkappter Pragmatiker. Aber die Bibel denkt so. Sie geht davon aus, dass alles, was echt ist, wenn das echt angewendet wird, dass wirklich was passiert. Und hier kann man auch in aller Abwehr, die ich uneingeschränkt teile, jedes Schwärmertum abzulehnen, kann man auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen, indem man nur noch hier sitzt und theoretisiert. Und dann haben wir die andere Irrlehre, nämlich die Gnosis, wo man nur was für wahr hält und es ist letztendlich ohne Wirkung auf mein praktisches Leben. Ich habe bei mir festgestellt, wenn ich Buße tat, ich habe schon oft Buße tun müssen, wenn ich Buße tat über bestimmte Dinge, dann hat sich in meinem Leben in der Regel etwas verändert, und zwar in der Praxis. Das heißt, ich habe einfach bestimmte Dinge nicht mehr getan. Ich gehe mal so weit, ich habe bestimmte Dinge nicht mehr gedacht. Das hat sich von innen raus hat sich etwas verändert. Das heißt, wenn ich wirklich auf die, ich sage mal, auf der Schalterposaune eingehe und die Linie Gottes fahre, dann muss was passieren. Aber heftig. Bis wenn mir einer sagt, der hat sich bekehrt, dann sage ich immer, warte nur ein Weilchen. Nur ein kleines Weilchen. Du wirst es sehen. Du wirst sehen, was für eine Frucht rauskommt. Mittellangfristig, oft schon kurzfristig. Aber hier ist eine ganz klare Aussage von Paulus. Er sagt, das Wort vom Kreuz, nicht die Tricks, nicht die Erklärungen, nicht die Rhetorik. Ihr versteht? Wenn ich jetzt zu jemand hingehe und dem ganz genau erkläre, dass zum Beispiel Evolution nicht stimmt, dass die Erde nur 6000 Jahre alt ist und so weiter und beweise es ihm und sage, der Walter Smith war ein Wissenschaftler von der NASA und der hat das auch gesagt, ist alles nett. Aber ihr begreift, was ich meine. Da kommt keiner zum Glauben in der Regel, sondern kommt zum Glauben, wenn sein Herz durchbohrt wird. William Bush hat es vollkommen erkannt. Er hat im Ruhrpott immer wieder gesehen, was die Leute mit ihm tun. Sie haben ihn immer abgelenkt. Sie haben gesagt, warum hat zum Beispiel, wo kommen die Kinder her? Kein Abel, wo hat ihre Frau her? Und der Wilhelm Busch hat nochmal einen bestimmten Punkt gesagt, er kam drauf durch einen Missionar namens Jones, der hat das Gleiche gemacht. Und er hat gesagt, ich diskutiere mit euch nicht mehr. Sondern das Ding ist relativ einfach. Das ist gar nicht euer Problem. Dein Problem ist, dass du in die Hölle fährst. Dein Problem ist, wenn du dich nicht bekehrst, fährst du in die Hölle. Dein Problem ist nicht, wo der seine Frau hergehabt hat. Das interessiert kein Mensch. Gell, und dann hast du so langsam hast gemerkt. Gell, dann hat er sich einmal getroffen und hat gesagt, was macht ihr? Demonstration für die Coolies in Shanghai. Da hat er gesagt, ist ja wunderbar. Wie ist denn gerade mit deinem Nachbar? Oh, hat er gesagt, Streit. Das ist dein Problem. Dein Nachbar ist dein Problem, nicht der Coolie in Shanghai. Und dein Problem ist in keinster Weise kein sei Frau, sondern dein Problem ist vielleicht deine Frau. Vielleicht ist das Problem, was da läuft. Der Streit, Gift, Neid, Eifersucht, Hader. Ist da biblisch völlig anders. Und Paulus sagt, nicht in Redeweisheit, nicht mit diesen Tricks dieser Welt. Wenn man weitergeht, einfach lasst uns mal leicht durchstreifen. Er sagt hier in Vers 19, ich will zunichte machen, die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wisst ihr, ich habe das in meinem Beruf gesehen. Ich war mal an einer Schnittstelle, da war ich haarscharf dran. Ich sag's mal so, mein Berufswerk und meine Ausbildung zu meinem Gott zu machen. Ich war aber wirklich so nah dran. Und da hat der Intellektuelle, ich sage mal, die intellektuelle Verführung vom Teufel hat mich auf ein Fahrwasser gebracht. Ich komme mich kaum noch bremsen. Ich weiß, ihr kennt das ja. Man kommt mit sowas in Berührung. Und dann musste mich der Herr runterholen in die Niederungen. Wo ich dann wirklich jahrelang, ich nur nicht mehr auf dem Teppich gekrochen bin, sondern unterm Teppich. Darf ich mal das Bild benutzen? Wo mich der Herr gedemütigt hat, jahrelang, wo ich nur noch Schläge einstecken musste, die teilweise nicht einmal berechtigt waren. Berechtigt ist ja wieder was anderes. Wisst ihr, um mich runterzuholen. Und hier sagt er einfach, die Weisheit dieser Welt taugt für den Beruf, für alles ist alles okay. Aber nicht fürs Reich Gottes. Nicht der Intelligenteste blickt die Zusammenhänge in der Bibel. Sondern der zu Füßen Gottes liegt. Er begreift. Nicht der wird geistlich die Durchschlagskraft haben, der in der Welt gut ist, sondern dem Gott es gibt. Wisst ihr, jetzt sind wir abhängig vom Haupt. Wir haben keinerlei Chance. Wir haben keine Chance, was selber zu machen. Wenn wir wirklich Gott dienen, sind wir abhängig vom Haupt. Wir geben uns ihm hin, 2. Korinther 8,5, und er schickt uns an die Arbeit. Und dann funktioniert es, dann schlägt es durch. Und das ist der Unterschied. Und darum sagt er, die Weisheit dieser Welt taugt hier nichts. Vers 20. Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Und jetzt kommt was ganz Entscheidendes. 21. Es gefiel Gott durch die Torheit der Predigt oder Verkündigung, kann man beides gleich übersetzen, diejenigen zu retten, die glauben. Das heißt, es hat Gott gefallen, letztendlich durch simple Verkündigung des Wortes Gottes die Menschen zu retten. Wieder Wilhelm Busch. Ich habe mich so erschüttert. Da war ein großer Magnat der Finanz, oder nee, Industrie war es, keine Finanzwelt. Industrie, also ein großer Industrieboss, dem seine Sekretärin hat geheiratet. Und die Sekretärin hatte letztendlich eine Kinderstunde, eine kleine, war gläubig. Und dann kam der Mann das erste Mal in seinem Leben in eine Versammlung. Und der Wilhelm Busch hat ihm nur geholfen, dass er hinsitzen kann. Und dann hat Gott den Mann erwischt, auf eine ganz andere Art, wie man denkt. Da war ja der noble Herr sowieso. Ja, ich kenne das von meinem Beruf her, wie man dann beginnt, die Menschen zu hofieren. Das muss man vergessen im Reich Gottes. So, das ist was passiert. Plötzlich klappt er zusammen. Wilhelm Busch hat sich dann um ihn kümmert. Wisst ihr, wie das ging? Der ist zusammengeklappt als ein Kinderchörchen. Das war die Kinderstunde. Hat ein Liedlein gesungen. Das Liedlein hieß, weil ich Jesus Schäflein bin. Das hat Gott benutzt, um das Herz dieses Mannes zu durchbohren und ihm zu zeigen, dass er trotz seiner Macht, trotz seinem Reichtum eine elende Kreatur ist. Und jetzt brach in dem Herz von diesem großen Industriemanager plötzlich die Sehnsucht auf, ein Schäflein Jesu zu werden. Wisst ihr, und so arbeitet Gott. So arbeitet der Heilige Geist und nicht anders. Und das hat die Gemeinde vergessen und hat sich der geistlichen Hurerei schuldig gemacht und ging zu den trüben Quellen des Managements und dieser Welt. Da müssen wir die Finger weglassen. Früher haben das 100 verkündigt, heute keine 5 mehr. Wisst ihr warum? Weil es andere den Hauch, ich sage mal, des Intellektuellen und den Hauch des Erfolges hat. Aber die Gemeinde Jesu wird auf eine andere Ebene gebaut. Es ist alles Strohfeuer, es wird alles zusammenkrachen, wenn einmal die antichristliche Schiene sich zeigt. Sondern nur das Echte wird überleben. Und jetzt geht Paulus weiter. Jetzt beginnt er das zu entwickeln. Er sagt in Vers 23, nachdem er vorher die Juden praktisch bezichtigt hat, dass sie Zeichen wollen, sie wollen Sensation. Griechen wollen Intellekt, das ist das, was in dieser Welt auch läuft. Die Mystiker wollen die Zeichen und die Intelligenz will der Beweis. Aber hier, Vers 23 heißt es, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Als die Heiligungsbewegung im Jahr 1875 über Deutschland und die Schweiz dahin ging, da kommt aber unser Schlachter, da kommen die alle her, da kommen unsere geistlichen Väter her. Und die ganze Erweckung ausbrach, natürlich dann durch die Pfingstbewegung leider zerstört, aber als diese Erweckung ausbrach, da kam ein einfältiger Mann, der dazu zu der Zeit noch relativ krank war, nach Deutschland. Der hat eine Glasfabrik gehabt. War ein bisschen einfältig in mancher Aussage. Aber der ist hingegangen, hat plötzlich begonnen, ganz einfältig die zentrale Wahrheit der Bibel zu predigen. Und da saßen die großen Theologen drin und die sind mitgerissen worden, weil hier der Heilige Geist gewirkt hat. Der hat nicht gewirkt, wenn ein Theodor Jellinghaus gepredigt hat. Der hat nicht gewirkt, natürlich hat er auch gewirkt, aber nicht so. Aber nicht Theodor Stockmeier hat die Erweckung ausgelöst, sondern Gott nimmt einen wirklich ungebildeten, ich sag mal, theologisch ungebildete, ein bisschen extreme Fabrikante aus Amerika mit einer auch relativ extremen Frau. Übrigens das Buch Hannah Whiteall Smith, Das Geheimnis eines glücklichen Christenlebens, das war die Frau. Geht einfach hin und benutzt die und das schlägt durch. Es geht eine Welle der Erweckung über diesen Kontinent. Wer will es Gott wäre? Er sagt es in seinem Wort. Er sagt, er verkündigt praktisch mit dieser Verkündigung, der Predigt verkündigt der Christus und damit sind die menschliche Schiene und die menschlichen Wege sind vorbei. Und er nimmt, wen er will, er nimmt ihn, wann er will und wir haben nicht zu mucken. Das ist interessant. Kannst du nichts machen. Kannst du auch keine Erweckung erzwingen. Kannst du auch keine organisieren. Das geht nicht. Wenn Gott sie gibt, ist sie da. Wenn er sie nicht gibt, ist sie nicht da. Fertig. Aber was wir sauber gestalten können, das ist unser Herz, dass wir nämlich der Posaune zuhöret, dass wir beginnen aufzustehen, dass wir beginnen zum Eingang der Stiftshütte zu gehen. Ist euch das aufgefallen bei 4. Mose? Man wurde zusammengerufen am Eingang der Stiftshütte. Wer ist die Tür zu der Stiftshütte, zu der Gemeinde? Der Herr Jesus sagt, ich bin die Tür. Da man sich dann um den Herr Jesus versammelt, da man aufbricht, dass man von ihm den Sieg erwartet. Und er geht dann weiter und sagt, 1. Korinther 1, 26. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Es sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt, das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas sei oder ist, damit sich kein Fleisch rühme. Denn, jetzt kommt nämlich die entscheidende Botschaft, Christus ist uns gemacht zur Erlösung, zur Heiligung und zu allem, was wir brauchen. Das ist die Quintessenz. In der Verfolgung der ersten Jahrhunderte haben wir einen der Kirchenväter hat man rangenommen und die Römer waren ja gierig. Hat ihm gesagt, du lieferst sofort die Schätze deiner Gemeinde aus. Hat er gesagt, wird sofort heute Mittag. Und mittags kamen sie wollten das Geld einsammeln und die Truhe, dann hat er die Schätze der Gemeinde gebracht. Die arme, kranke, elende hat gesagt, hier, die Schätze der Gemeinde. Es wird da nicht beschrieben, was sie mit ihm gemacht haben. Also, das weiß ich nicht. Aber der Mann hat es begriffen. Und man muss hier einfach sagen, er sagt hier, seht doch eure Berufungen. Es sind nicht viele Weise. Gott kümmert sich um den Elenden. Das muss uns klar sein. Geht einmal hin, wenn ihr eure Bibel lest. Ich hoffe, dass ihr sie einmal durchlest im Jahr. Also wenn ihr eure Bibel durchlässt, geht einmal hin und nehmt einen Stift und wenn es bloß ein Bleistift ist und kennzeichnet nur einmal das Wort der Elende. Und ihr werdet einmal sehen, wie Gott sich um den Elenden kümmert. Gerade den wir nicht wollen. Wisst ihr, und jetzt kommen wir zu einem ganz fatalen Irrtum. Wenn ich heute sage, der Ersatz, ich habe schon nicht nur einmal gesagt, zum Beispiel was Willow Creek macht. Ihr wisst, wer Willow Creek ist. Diese Gemeindewachstumsbewegung, die so Erfolg hat, die zum Beispiel alles Fromme entfernt und plötzlich geht's und die Frau von Bill Heibel sagt da, seit ich nicht mehr diesem strengen Gott meiner meiner Jugendzeit diene, geht's mir gut, und da müsste schon die Alarmglocke hochgehen. Aber hier ist etwas. Diese Bewegung hat eine Musterperson praktisch geschaffen, den unkirchlichen Harry, der ganz genau das symbolisiert, was sie gern hätten. Das heißt, die sind nicht hingegangen und haben nicht das erwählt, was nichts ist vor der Welt, wie der William Booth, der Gründer der Heilsarmee, der ging in der Dreck in die Gosse und hat die armen Leute aufgelesen. Das war biblisch. Aber hier kommt plötzlich vor Amerika Wohlstandsdenken. Wir holen den gut situierten 35-Jährigen, der sich überlegt, ob er nicht bald heiraten sollte, der so ein gutes Einkommen hat, dass er trotz Heirat schon sein Häuschen besitzt und dann noch genügend geben kann, dass die Kasse klingelt, so ungefähr wird er gedacht. Das ist unsere nette Zielgruppe. Natürlich schreiben wir es nicht so unverschämt, wie ich es jetzt sage. Aber es ist uns klar, das steckt dahinter, nichts anderes. Wisst ihr, und um das geht's letztendlich in dieser Welt, das ist das Denken dieser Welt. Und wenn die Posaune einen klaren Ton gibt, dann kann die Gemeinde nur noch eines tun, dann muss der Schrei durch die Gemeinde gehen. Und der heißt Nein. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen das Echte. Wir wollen das, was der Paulus zeigt. Wir wollen die echte Gaben. Wir wollen die echte Berufung, wir wollen der echte Reichtum, wir wollen die echte Kämpfer Gottes, wir wollen die echte Botschaft vom Kreuz, wir wollen die echte Zielgruppe, nämlich den Elenden, wir wollen das, was Gott will, und der Rest muss weg. Und dann rüstet sich die Gemeinde zum Kampf, wenn die Posaune deutlich bläst. Und dann fängt man an, das Zeugs wegzuwerfen. Und dann sagt er am Schluss, Vers 31, weil nämlich der Herr Jesus uns vor Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung, und wir alles in ihm haben, in der Person Jesu, heißt zum Schluss, dann hat auch Gott die Ehre. Und um das geht's nämlich. Wisst ihr, die ganze Mittel dieser Welt, ich habe es erkannt, auch wenn du dich mit den Bewegungen beschäftigst, auch wenn du dein eigenes Leben anguckst, alles, was der Mensch für sich aus tut, ist immer versteckt eigene Ehre. Und Saul, als er gefallen ist, kam sofort der Satz, ehre mich vor den Leuten. Und das steckt drin im Fleisch bis aufs Blut. Und die das abgeworfen haben, wie ein David, die sind in schlimmere Sünde gefallen, aber die haben überlebt, wenn sie Gott gedient haben. Und hier ist einfach in dem ersten Kapitel ein ganz klarer Posaunenton von Paulus, was soll die Gemeinde tun? Sie soll letztendlich den göttlichen Weg gehen. Mit der Torheit der Predigt zu den Elenden gehe in das volle Evangelium. Das volle Evangelium heißt volle Erlösung, nicht die falsche Geistesgabe der Pfingstler. Sondern das volle Evangelium ist letztendlich die völlige Erlösung in Christus Jesus. Und ich sage es einmal so, wenn man das tut, dann kippt man in Kapitel 2. Und hier geht Paulus dann weiter. Er sagt dann Vers 2, jetzt kommt die Auswirkung. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Und jetzt beschreibt er's. Ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredeten Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft, sagt er an anderer Stelle. Und hier siehst du etwas. Hier geht Paulus hin und sagt praktisch, ich selber war schwach. Wenn du ein Elender bist, hindert das in keinster Weise, Gott zu dienen. Wenn du schwach bist, menschlich, hindert das Gott in keinster Weise zu dienen. Wisst ihr, wie Spurgeon sich bekehrt hat, wie ihn Gott gefangen hat. Ich habe eigentlich innerlich lachen müssen und denkt, er hat ihn durch einen Arminianer gerettet. Der große Calvinist hat ihn durch einen Arminianer gerettet. Die Predigt war ein Arminianer. Wisst ihr, ein einfältiger Mann, der Vertretung machen musste, der ungelehrt, ungeschult war, steht auf und predigt mit gewaltiger Vollmacht, indem er ihn anbrüllt und zu ihm sagt, zieh auf Jesus. Und so wird er gerettet. Ihr seht, Gott hat 100.000 Methoden. Ich habe es schon mal erzählt, es hat mich am meisten erschüttert. Wie dieser Prediger Hesselm, ein Engländer, wie der sich bekehrt hat. Der hat sich an der eigenen Predigt bekehrt. Da siehst du, dass Gott gar niemand braucht. Der wollte der Gemeinde erklären, warum er nicht bekehrt ist. Der hat erkannt, dass er nicht bekehrt ist. Das hat ihm ein Stundenhalter dauernd gesagt. Und als er dann begriffen hat, hat er sich geschämt und wollte als Prediger, ist er auf die Kanzel, und wollte der Versammlung erklären, warum er nicht bekehrt ist, was es hebt, was mangelt. und hat ihnen in dem Moment erklärt, was sein sollte, was bei ihm nicht ist. Unter dem hat er im Glaube zugestimmt, hat zugegriffen und hat sich während seiner Predigt bekehrt. Das ist der Beweis, ist aber auch biblisch abgedeckt, du brauchst nicht unbedingt beten, um bekehrt zu werden. Und der Stundenhalter, der drin saß, der hat es gemerkt, hat plötzlich einen Schrei durch die Versammlung gelassen. Er hat geschrien, hurra, unser Prediger ist bekehrt. Dann hat er sofort gestoppt, hat gesagt, jawohl, es ist so eben passiert. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wisst ihr, das ist wirklich, wirklich das Wirken des Heiligen Geistes, wo du wirklich merkst, wie Gott reagiert und wie Gott als Haupt in dieser Versammlung ist. Und dann merkst du, und dann hört das fromme Getue und dieses, ich sag mal, halblebige. Der alte Bauchef von Stadt Albstadt hat immer gesagt, das Lendenlahme. Wisst ihr, das, wo kein Wert hat, wo keine Kraft hat, das hört auf. Aber hier sagt Paulus, er hat vorgenommen, nichts zu wissen als das, wo alles ausgelöst wird, nämlich der Herr Jesus, das Kreuz und damit ja beinhaltet das vollkommene Opfer. Und sagt, das habe ich verkündigt, trotz aller Schwachheit, trotz allem Elend. Und er sagt, und dann kam die Kraft Gottes und hat gewirkt. Und das ist echte Evangelium und alles andere ist letztendlich Theater. Paulus gibt hier so einen klaren Ton, wie man nicht mehr sich vorstellen kann. Er redet dann in Kapitel 3 über das Preisgericht und sagt, du wirst Rechenschaft abgeben müssen. Und sagt den Leuten ganz klar, du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und die alte Gläubige, die haben immer ganz einfach überlegt. Wenn man überlegt hat, was darf ich, dann haben sie gesagt, überleg dir, ob du an den Platz, wo du jetzt hingehst, oder das, was du jetzt ansiehst, ob wenn der Herr Jesus neben dir sitzen würde, ob es dir peinlich wäre oder recht. Macht das mal, wenn er irgendwas macht, wo ich so ganz astrein ist. Und ihr werdet euch wundern. Wenn du das machst, ich habe bei mir Dinge gehabt, die waren völlig harmlos, aus meiner Sicht, und dann haben wir das überlegt. Wenn jetzt der Herr käme, was wäre dann? Und dann habe ich rote Ohren bekommen. Versteht? Wenn man rote Ohren kriegt. Wenn es peinlich wird. Und so kann man sich letztendlich vor Gott her einen klaren Weg ebnen, indem man sich bewusst ist, man ist ein Tempel des Heiligen Geistes. In diesem Tempel des Heiligen Geistes ist genügend Gnade, genügend Begabung geistliche da, um Gott zu dienen. Wir haben eine zentrale Botschaft, der Herr Jesus, sei vergossenes Blut, sei vollkommenes Opfer. Und die Bibel verheißt, das wird die Wirkung tun. Und sie sagt, geht zu denen dich Gott sendet. Geht zu den Elenden, die sowieso schon kaputt sind. Die rettet der Herr. Wenn man dann weitergeht, er sagt dann in 1. Korinther 4,4, wieder eine deutliche Botschaft, ich bin mir nichts bewusst, aber damit bin ich nicht gerechtfertigt, weil der Herr mich beurteilt. Er sagt hier wieder, du stehst in letzter Konsequenz vor Gott, ihm hast du Rechenschaft zu geben. Und das muss man den Menschen noch viel mehr sagen. Wisst ihr, mir passiert es manchmal, die Leute kommen und versuchen mir so ein bisschen zu erklären, warum sie etwas tun, so Alibi. Im Prinzip musst du zu jedem sagen, du, ich will es gar nicht wissen, der Herr wird es interessieren. Frage mal ihn. Das heißt, er spindet hier die Menschen systematisch an den Herrn Jesus. Und dann erklärt er auch, was das bedeutet. Er sagt dann auch in Vers 6, nicht in eurem Denken hinauszugehen über das, was geschrieben steht. Das heißt, in der Schrift zu bleiben. Und jetzt kriegen wir langsam ein Paket, was der Paulus hier als Posaunenstöße von sich gibt. Er zeigt, wie alles in Christus gewurzelt ist, wie alles durch sein Opfer kommt, wie alles von Gott durch seine Kraftwirkung ausgelöst wird, wie alles, was Gott bringt, auch echt ist, wie wir aber, um das zu erreichen, die Mittel dieser Welt gezielt und bewusst verwerfen müssen. Er zeigt hier systematisch, wie wir vor Gott verantwortlich sind, wie wir nicht über das Geschriebene hinausgehen dürfen, sondern bereit sein müssen, den Kampf zu kämpfen. Und den beschreibt er dann in Kapitel 4, 6, in dem er schonungslos sagt, dass ein Kampf ist auf Leben und Tod. Er sagt hier bei 4,11 zum Beispiel, bis zur Stunde leiden wir Hunger, Durst, Blöße, werden geschlagen, haben keine Bleibe, arbeiten mühsam mit unseren eigenen Händen. Denn wenn wir geschmäht werden, segnen wir. Wenn wir Verfolgung leiden, halten wir Stand. Wenn wir gelästert werden, spenden wir Trost. Er sagt sogar so weit, ich bin zum Kehricht, zum Abfall dieser Welt geworden. Also hier siehst du, er sagt, du musst bereit sein, egal wo du stehst, zu kämpfen. Machen wir es mal praktisch, wisst ihr, das ist sehr theoretisch. Ich könnte jetzt hingehen und die ganze Zeit drüber philosophieren, warum ich jeden Tag so lange Strecke zu meinem Arbeitsplatz habe. Wisst ihr, was dann rauskommt dabei? Das ist einfach. Wenn du Trübsal bläst, und man sagt nicht nur so ein Trübsal blasen, dann passiert etwas, dann packt's dich. Du brauchst ungefähr eine Woche, dann bist du völlig kaputt. Wenn du aber das Gegenteil tust, wenn du das ausnutzt und sagst, egal wo ich bin ein Diener des Herrn und jetzt greife ich an, dann wird das alles zum Säge sein. Und dann wird der Herr in der entscheidenden Minute, wenn es gilt, wird er deine Situation verändern. Aber du bist jederzeit einsatzfähig. Und das will Paulus. Er will ein einsatzfähiger Leib, die alle gleichgesinnt sind, alle das Gleiche tun. Er sagt nämlich in Vers 16 von Kapitel 4, werdet meine Nachahmer. Und dann kommt die 20, der berühmte Satz, denn das Recht Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Das heißt, es passiert etwas. Und dann zeigt er in Kapitel 5 nochmal strahlend das Passahlamm, durch das wir gerettet sind. Und jetzt kommt das Nächste. Und gleichzeitig zeigt er aber, dass Gott jede Form von Sünde hasst und dass man auch, wenn es um Sünde geht, zur Gemeindezucht greifen muss und die Sünde aus der Gemeinde hinaustun muss. Und das ist das, wo es ein bisschen mangelt. Ich lese gerade Eli. Gott wirft dem Eli nur eines vor. Du hast nicht eingegriffen. Er hat sie verwarnt. Er hat sie ermahnt, seine Söhne, die so offen gesündigt haben. Er hat nicht eingegriffen. Der Vorwurf war das Nicht-Eingreifen. Und jetzt geht Paulus hin und sagt, du musst, wenn du das alles glaubst, musst du auch überzeugt sein, dass du die Sünde hinaustun musst, wenn man mit Sauerteig dem Passahlamm Christus nicht dienen kann. Also er geht jetzt einen Schritt weiter. Das erste Mal, was er hier sagt über letztendlich Einstellung, über den Dienst, über die Gabe, über den Beruf, was ich letztendlich, oder Berufung, was ich letztendlich als Zielgruppe haben soll, nämlich der Elende, wie ich vorgehen soll in Beweisung des Geistes und der Kraft, mit letztendlich, ich sag's mal so, einem brennenden Herzen für den Herr und immer aber gebunden in den Grenzen des Wortes Gottes, nicht drüber hinauszugehen, nicht dahinter zurückzubleiben und gleichzeitig als Tempel des Heiligen Geistes mich von der Sünde zu trennen. Weil in Kapitel 6 greift das nochmals auf und sagt ganz klar, dass hier auch Menschen verloren gehen werden, wenn sie nämlich Unzüchtige sind, Götzendiener, Ehebrecher, Weichlinge, Knabenschänder, Diebe, Habsüchtige, Trunkenbolde, Lästerer, Räuber. Sagt er ganz klar. Also er sagt hier, Absonderung. Und dann in Kapitel 7 erklärt er dann, weil wir Tempel des Heiligen Geistes sind, weil wir teuer erkauft sind, erklärt er dann in Kapitel 7, was die Ehe für Rolle spielt. Er zeigt praktisch, dass die Ehe von Gott geschützt und heilig ist und dass man hier kein Theater spielen darf. Er zeigt da ganz klar, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Zum Beispiel schließt er wieder heran nach Scheidung aus. Das müssen wir einfach sehen. Das heißt, Paulus gibt hier einen ganz klaren Ton. Er gibt dann auch einen Ton in 1. Korinther 8. Er zeigt Götzeopferfleisch, dass man Götzeopferfleisch essen kann. Das heißt, du kannst Kebab essen. Es gibt Kebab, der geweiht ist. Sicher nicht jeder. Das heißt, es hat bestimmte Speisen, die du kaufst, im guten Glauben, der ist vielleicht geweiht. Wenn du das nicht weißt oder dir es nichts ausmacht, dann kannst du es essen. Interessiert überhaupt niemand. Auch Gott nicht. Aber sobald du ein schlechtes Gewissen kriegst, darfst du es nicht mehr essen. Und jetzt kommt der Paulus und sagt praktisch, alles ist dir erlaubt, solange es sich mit dem Wort Gottes deckt. Und jetzt kommt eine ganz, ganz große Botschaft von Paulus, die seine Briefe durchzieht. Solange du dein Gewissen nicht befleckst. Merkt ihr? Er stellt mich jetzt immer mehr. Und wenn ich die ganze Stelle mir angucke und sage, ja, wo gehe denn die hin? Die führen systematisch immer an den gleichen Punkt, dass ich allein vor meinem Jesus stehe. Wenn es noch um Gewissen geht, dann muss ich es mit ihm ausmachen. Also das heißt, wenn es heiße, wichtige Dinge gibt, muss der Herr das Ja sagen. Nicht meine Brüder, nicht meine Schwestern, sondern der Herr. Er führt mich systematisch in die Abhängigkeit vom Herrn und das ist sein Ziel. Er sagt auch dann in 1. Korinther 10, wenn dieser Kampf noch so heiß wird, er wird nicht über deine Kraft gehen, Vers 13. Er sagt, Gott ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausweg schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Wisst ihr, was das heißt? Das ist ja das, was der Paulus will. Nicht nur im Dienst will er uns vom Menschlichen wegbringen, sondern auch im Persönlichen. Also ich sage jetzt mal die Überschrift, die habe ich nicht gesagt am Anfang. Die Überschrift lautet, zwar die Posaune, aber auf was ich heute Morgen raus will, ist weg mit dem Menschlichen. Merkt mit der menschlichen Denkweise. Und zwar aus dem Grund, im Dienst ist sie tödlich und im Geistlichen sagt er, der Herr wird dafür sorgen, dass du nicht untergehst. Du musst zum Herrn gehen. Das heißt, er stellt mich vor der Herr Jesus. Ich muss mit ihm ausmachen, wenn die Versuchung oder die Erfechtung über mein Haupt geht. Nicht mit meinen Brüdern, nicht mit meiner Schwester, nicht mit meiner Frau, nicht mit meinem eigenen Seelenleben, sondern mit dem Herrn. Ich stehe vor dem Herrn. Merkt ihr etwas, was der Paulus will mit seiner Botschaft? Wo sein Posaunenschall hingeht, dass ich ganz allein vor meinem Jesus stehe, in einer engen Bindung als Wort Gottes, das akzeptiere, was Gott sagt und dann von ganzem Herzen marschiere. Und dann kann ich auch ein Gefangener sein oder isoliert oder ganz allein, dann werde ich marschieren. Ihr merkt was, wenn ich einmal die Botschaft der Posaune richtig verstanden habe, dann gehe ich einen glasklaren Weg, da bin ich nicht mehr aufzuhalten. Er gibt eine ganz klare Hierarchie, nochmals in 1. Korinther 11. Darf ich das auch mal in aller Deutlichkeit sagen? Die Hierarchie Gottes lautet: Gott, Christus, Mann, Frau. Ich möchte das Zitat loswerden. Ein alter Bruder hat einmal gemerkt, was hinter der Kulisse sich abspielt, und er hat gesagt: Ihr lieben Schwestern, habt ihr vergessen, steht in Malachi, im letzten Kapitel, dass auf euren Kochtöpfen geschrieben steht, heilig dem Herrn. Das kann man sagen, das war schon mal Export für so eine Aussage in Zukunft. Verstehen wir uns richtig? Gott hat eine Aufgabe, hat der Frau ganz klar ungeheuer wichtige Aufgabe gegeben und dem Mann genauso. Und die hat er ganz klar reingeschrieben und er hat ganz klar gesagt, warum und wieso das so ist. Und diese Ordnung müssen wir uns halten. Auch hier gibt er einen glasklaren Ton. Und dann kommt er zu den Geistesgaben, wo er auch einen ganz klaren Ton gibt. Also über Geistesgaben gibt es eigentlich gar keinen Zweifel. Er sagt, es ist so unzweideutig, dass ein Mensch nur dienen kann, wenn die Geistesgaben wirken. Und da gibt er eine Palette von insgesamt 21 Geistesgaben, nicht nur Korinther 12. Und er sagt auch ganz klar, von diesen 21 Geistesgaben haben 4 Geistesgaben unzweideutig aufgehört. Das möchte ich auch mal betonen. Es hat aufgehört, die Prophetie, dass jemand in unserer Mitte aufsteht und sagt, so spricht der Herr. Man sieht in 2. Petrus 2, dass das Wort Gottes diese Aufgabe übernommen hat. Und in der Regel, wenn jemand eine Gabe zur Wortverkündigung hat, hat er, wenn sein Wort trifft und durch die Herzen geht, hat er diese prophetische Gabe aus 1. Korinther 12. Nur wendet sie Gott nicht mehr an im Aufstehen, so spricht der Herr, sondern durch Verkündigung. Die zweite Gabe, die Gott unzweideutig nicht zurückgenommen, aber verändert hat, ist im Endeffekt das Zungenreden. Zungenreden war zum Beispiel, das ist auch eine unzweideutige Rede von Paulus, Korinther 13, 14, es war an Gott gerichtet. Jedes übersetzte Zungenrede muss an Gott gerichtet sein und es war für die Juden. Wenn heute jemand ihre schwäbische Versammlung in Zunge redet, dann muss ich sagen, wo sind eure Juden? Wenn man es übersetzt, ist immer alles andere als eine Anrede Gottes, also kein Gebet, kein Lobpreis, von daher kannst du alles abhaken. Das dritte ist letztendlich die direkte Inspiration, das steht bei uns Erkenntnis. Das Wort heißt Gnosis, also direkte Erkenntnis, die ist abgeschlossen mit dem Wort Gottes. Wir tun nichts dazu zu der Bibel. Und das letzte, was hier noch gemeint ist, ist eben die Auslegung der Zunge, das ist eine Folge als vierte Gabe. Die 4 haben aufgehört, gibt Paulus ein glasklares Statement. Aber es hat in keinster Weise zum Beispiel die anderen Geistesgaben aufgehört. Das Einzige, was Gott zurückgenommen hat, sind die Wunder, die durch flächendeckende Zeichen geschahen. Aber die Geistesgabe, die genannt sind, die sind da. Es gibt die Geisterunterscheidung. Es gibt die ganze Palette, die Korinther 12 und Römer 12 zeigt, ist da. Die Gaben sind da, aber nicht diese 4. Also hier gibt es einen ganz klaren Ton. Und dann wäre schon der Großteil der Verführungen in der Endzeit weg, weil die großen Bewegungen weg wären. Hätten wir wäre alles schon friedlich. 1. Korinther 15, nochmals eine ganz, ganz radikale Tatsache von Paulus her, wo er dann aufzeigt, letztendlich, wie alles nach der Schrift geht. Und das ist eine seiner Zentralbotschaften. Alles nach der Schrift und Christus ist auferstanden nach der Schrift. Ich kann nicht nur sagen, bis zum Schwören kann ich's wissen, dass mein Schuldbrief ist zerrissen, sondern genauso, dass er auferstanden ist. Und dann kommen wir zum Schluss, das letzte Kapitel. Und dort, also mir kommt so vor, am Schluss dreht er nochmals zu und sagt, wacht, Vers 13, wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark, lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Er sagt hier praktisch, sei nicht passiv, sei männlich, sei stark, sei wachsam, geh hin und kämpfe den Kampf des Glaubens. Die Posaune ist erschallt, versammle dich an der Stiftshütte, an der Tür, geh zum Herr Jesum als Versammlung, versammle dich um den Herr Jesum, lass das Echte geschehen, verkündigt das Wort in Beweisung des Geistes und der Kraft, auch Zeugnis. Geh hin und diene Gott vor ganzem Herzen. Und dann sagt er 23, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch. Und vorher sagt er, wenn jemand den Herrn Jesus nicht lieb hat, der sei verflucht. War das ein deutlicher Ton? Wisst ihr, was er da sagt?
Fluch über Religion. Er meint es anders. Er meint es so über die Religion. Und meint nur, das Echte ist das, was Gott letztendlich will. Wisst ihr, und das Brutale ist, dass der Teufel alles nachahmt. Hier haben wir jetzt die echte Posaune. Ich konnte sie nur anreißen wegen der Zeit. Ich möchte auch mit dem schließen, mich nur noch ein Gedanke in den Raum stellen. Aber etwas ist klar. Es gibt auch falsche Posaunen. Da Jesus sagt zum Beispiel, ihr sollt nicht vor euch her posaunen lassen, wenn ihr zum Beispiel etwas gegeben habt, Almosen. Deine Linke soll nicht wissen, was die Rechte tut. Diese Opferstöcke in Jerusalem, wo die das Geld reingeschmissen haben, das ist ein Wortspiel, die haben so komische Form gehabt, dass man sie Posaunen nannte. Und der Herr hat die Posaune gesehen und gesagt, ihr sollt nicht posaunen lassen. Das sind dann die falschen Posaunen. Wisst ihr, was die falsche Posaune ist, die Gemeinde spielt? Die falsche Posaune ist immer, wenn wir im Mittelpunkt stehen. Die falsche Posaune ist immer, wenn unsere Gemeinde im Mittelpunkt steht. Die falsche Posaune ist immer, wenn unsere Lehre im Mittelpunkt steht. Immer wenn unser davor steht, dann ist eine falsche Posaune. Aber sobald wir die biblische blasen, dann ist immer der Herr Jesus im Mittelpunkt. Was er getan hat, sein vollkommenes Opfer, seine Kraftwirkungen, dann ist er der Herr, ist er, der letztendlich wirkt. Und wenn man das begreift, dann versteht man auch, warum, und mit dem ich jetzt wirklich schließe, in Offenbarung 12, Vers 10, wie ein Deckel, nachdem die Gemeinde entrückt ist, wie ein Deckel praktisch etwas hier erklärt wird. Er sagt hier, über die Gemeinde, die sich im Himmel befindet. Nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Und sie haben ihn überwunden um das Blut des Lammes und um das Wort ihres Zeugnisses willen und haben ihr Seelenleben nicht geliebt bis in den Tod. Er sagt was ganz Einfaches. Du wirst überwinden, auch in dieser Endzeit, wenn du zum Herrn gehst. Du wirst überwinden durch sein Blut. Du wirst überwinden, wenn du dein Seelenleben, das Menschliche, opferst. Du wirst überwinden, wenn du dich von ganzer Treue zum Jesus stellst. Mit diesen drei Schritten wirst du überwinden. Und diese drei Schritte heißen letztendlich, zusammengefasst, alles in Christus, nichts in mir. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Wenn man das vollkommene Opfer als totales Zentrum nimmt und die menschliche Linie völlig verwirft. Und wenn das die Gemeinde macht, wisst ihr, was dann passiert? Dann bricht die Gemeinde auf. Dann werden sich einzelne Gläubige erheben und plötzlich vorwärts gehen und dem Herrn dienen. Dann wird letztendlich der König König sein. Das ist nämlich der Herr Jesus das Zentrum in unser Herz, in unserer Gemeinde. Und dann wird die Herrlichkeit, die Schechina zurückkommen, dass du vor Herrlichkeit das manchmal nicht mehr aushältst. Ich sage es mal vorsichtig. Ich habe das in jungen Jahren teilweise ganz extrem erlebt. Und die alte Brüder sagten, wer im Feuer geboren ist, der mag im Rauch nicht leben. Und ich habe in letzter Zeit gemerkt, dass zu viel Rauch da war. Und ich habe für mich persönlich, ich sage es mal als Zeugnis, begonnen, den alten Kampf wieder aufzunehmen, zu sagen, weg mit dem Allem. Entweder echt vor Gott oder gar nicht. Und ich muss sagen, wenn ich das tue, geht es mir körperlich kein Haar besser. Ich habe nicht mehr Zeit. Aber mein Herzlein ist fröhlicher geworden, wenn ich ganz ehrlich bin. Das wünsche ich uns alle. Wenn wir aufstehen zum Gebet. Und Herr Jesus möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du der Erste warst, der auf diesem Erdball die Posaune hat erschallen lassen, neutestamentlich, und dass deine Apostel es gepredigt haben und dass wir genauso diesem Posaunenschall folgen dürfen, dass alles von dir, durch dich und zu dir hin geschaffen ist, dass du das Zentrum bist, du und dein vollkommenes Opfer, wir beten dich an. Und danke dir, dass du der Herr der Gemeinde bist. Du bist das Haupt, der alles steuert. Ich möchte einfach zu deinen Füßen sinken und ich bitte, dass du mit uns zum Ziele kommst. Und dafür danke ich dir. Amen.